Jacobotcast, der Talkcast mit Talkgast.
Dominique Deville, wir sind hier miteinander an einem Küchentisch.
An deinem Küchentisch?
An meinem Küchentisch, ja. Und ich nehme ja den Podcast auf mit meinem Handy.
Das ist nicht möglich, das ist Wahnsinn.
Ja. Mhm. Könntest du mit deinem Handy gerade nicht?
Wir haben es gerade festgestellt, dass wir das gleiche Handy haben, von der Marke her, aber meins irgendwie zwei, drei Generationen vor dem noch stattgefunden hat. Ich glaube, ich könnte damit sogar, es ist so also ein Knochen, wie man in der Umgangssprache bei uns sagt. Und das ist wirklich ein wahnsinniger Smalltalk-Starter, das Handy. Also wenn ich irgendwo alleine bin, lege ich mein altes Handy wirklich auf den Tisch oder auf die Bar oder tue etwas drauf und drücke, kann ich auch nichts machen damit. Und sofort kommen Reaktionen. Das ist Wahnsinn. Das ist besser, als wenn man ein herziges Kind dabei hat. Das ist eigentlich ein altes Handy.
Und du machst das auch wegen dem? Oder? Tust du auch ein bisschen kokettieren? Ich meine, ich finde es ja cool. Ich schaue die alten Handy nicht an und denke, früher noch klein, einfach telefonieren und sonst nicht.
Nein, es ist wirklich der Punkt, ist, dass mich die iPhones oder die Smartphones, besser gesagt, dass mich die wahnsinnig nervt. Es ist ganz ein biederes Ding und ich weiß, es ist ganz doof, über Technik zu motzen, vor allem wenn man noch nicht 60 ist. Aber ich finde wirklich, dass die Leute alles über die Geräte irgendwie machen und können und auch wahnsinnig viel darauf schauen und darauf hängen. Und ich wäre, glaube ich, auch einer, der so addicted wäre. Also ich glaube, wenn ich so ein Ding hätte, würde er auch wahnsinnig viel Zeit damit verbringen. Und das wollte er einfach nicht. Ich würde sehr gerne mal einfach ins Zeug rausschauen oder meine Gedanken nachhängen.
Ja, ich gehöre zu diesen Addicted. Und es nervt mich auch.
Du machst jetzt dein Gespräch darüber. Du brauchst das, glaube ich, auch für verschiedene Situationen.
Ich brauche es schon auch. Aber zum Teil ist es auch wirklich einem addicted, oder?
Also aber ich kokettiere nicht damit. Ich merke es gar nicht mehr. Es ist einfach lustig, dass jeder sagt, eigentlich muss ich auch wieder so ein altes Telefon.
Das hätte ich auch sagen können.
Und dann sage ich immer, ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig, weil ich habe nie so eins gehabt und ich glaube, du gehst ja nie in der Evolutionsstufe oder in der Technikstufe gehst du nie zurück. Also wenn du mal einen Standard hast, dann wolltest du den behalten oder besser?
Wobei, lass mal, lass mich gerade so einen wahnsinnigen, überleiteten Übergang machen. In der Evolutionsstufe zurückgehen, du hast eigentlich einen ungewöhnlichen Weg gewählt. Also ich könnte mir vorstellen, dass einer irgendwann mal Lehrer oder Kindergärtner wird und dann so in die Punk-Szene reinkommt. Und bei dir war es wirklich umgekehrt gewesen. Du bist relativ früh in die Punk-Szene
gekommen. Also, was haben wir denn zuerst lernen werden und dann in die Punk-Szene?
Nein, weißt du, dass du zuerst, sagen wir mal, so ein bisschen vom Biederen ausgehst und dann irgendwie ausbrichst ins Ungewöhnliche. Und irgendwie von einem Punker zurück zum Kindergärtner finde ich
aber
enorm.
Aber wahnsinnig nah. Eigentlich die beiden Berufungen.
Warum?
Habe ich immer gefunden. Ja, also, weil nie kannst du so toll Punkrock machen wie im Kindergarten. Also, das ist so. Oder ich sage immer so, der Punkrocker, die Anarchisten, haben immer den Gesellschaftsumsturz herbeizwängen und machen und haben völlig falsch angesetzt. Irgendwie bei den Polizisten und bei den Oberen und ich von ganz unten bei den Kindern. Das ist doch eigentlich ein genialer Plan, um einen Umsturz vorzubereiten.
Gut, aber der Plan ist nicht am Anfang. Das ist ein guter Plan. Gut zu erklären. Aber du musst ja Freude haben dem Ganzen. Oder du bist ja selber ein Familienvater. Du hast Freude an Kind und mit Kind spielen und bist selber auch immer noch ein Kindskopf. Und das bin ich ja auch. Das muss man ja sein in unserem Beruf.
Ja. Aber das kann man nicht vergleichen. Man kann eigene Kinder und Kindergartenkinder, das ist etwas komplett anderes. Also es ist wirklich wahnsinnig. Alle denken, das ist sicher ein riesig guter Vater. Der Dominik, weil er schon mal Kindergärtner gesehen. Ich bezeichne mich wirklich nicht als wahnsinnig guter Vater, weil ich merke immer wieder, mit 25 Kindern eine Tour an Zürichsee runtermachen. 25 Kindergartenkinder, das ist kein Problem für mich.
Ja, aber los mal, Dominik, du hast die ersten paar Mal, wo du ins Casinotheater gekommen bist, hast du immer auf dem Weg vom Bahnhof ins Casinotheater, hast du mir gesagt, da ist der tolle Spielzeugladen da, der jetzt leider zugeht. Das hat dich echt beschäftigt.
Das ist ja so, aber das ist doch umgekehrt.
Aber du musst eine Leidenschaft haben für das.
Ja, aber das ist doch umgekehrt. Ich habe ja nur ein Kind, dass ich quasi wieder normal in einen Spielzeugladen gehen kann, weil ich selber also Freude an Spielzeug. Und meine Kinder haben unglaublich viele nutzlose Spielzeug daheim. Einfach all die Sachen, die ich nicht früher noch bekommen habe, werde ich jetzt meinen Kindern, tue ich die natürlich.
Aber du spielst auch mit, oder?
Ich spiele mit, auch weniger, jetzt wieder weniger. Ich habe früher, wo es noch kleiner war, wahnsinnig viel mitgespielt. Und jetzt gehen sie aber auch raus. Jetzt bin ich so mit Kollegen und draussen shooten und Rollschuh fahren. Und so, das ist dann nicht mehr meins. Aber wenn es darum geht, irgendetwas mit Lego zu bauen oder eine Playmobil-Schlacht noch zu spielen, dann bin ich da natürlich sofort dabei.
Das ist so. Ich habe ja dieses Stück, der Kinderschreck, das war über die Kindergartenzeit, habe ich ja einfach wahnsinnig lustig gefunden. Weil ich dachte, da kommt mal einer an mit seiner punkigen Attitüde und erklärt, wie das war in dem Kindergarten und so. Und erklärst auch, die, wie du in die Familien eingesehen hast über Kind. Und das hat als Machtspiel ausgenutzt hast, also natürlich in dem Stück. Und du bist in Schlieren Kindergärtner gewesen. Schlieren ist ja auch so ein...
Nicht nur in Schlieren, aber das letzte in Schlieren.
Genau. Und das ist ja so ein in Anführungszeichen, nur dass jetzt nicht gerade wieder Protestmail kommen, so ein Unort, wo ja häufig auch gebraucht wird für Komik.
Genau. Also ihr habt das vielfach gebraucht.
Ja, der Mike hat mal so einen sogenannten Ferienbericht gemacht aus Schlieren. Und das haben sie immer noch nicht... Ja, das sitzt tief. Ebenso tief sitzt ja Schwammendinger bei meinem Harry Hasler und dann lange ja Wiel, St. Gallen, wegen der Taliban. Das ist immer,
wir
das
sind jetzt hart am Boden aufbauen.
Ja, eben, ja, das ist super. Weil, manchmal sind Orte fast noch leichter zu beleidigen als Leute.
Ja, weil halt ein Ort, weil eine Person ist halt nur eine Person und ein Ort sind halt gerade, kannst gerade 50'000 Leute
beleidigen.
Wobei man, wenn sie auch nicht beleidigen, es geht ja nicht darum, Orte zu beleidigen in einem Sinn, sondern eher vielleicht ein bisschen auch Fame geben und dass die eigentlich stolz sein können. Ghetto ist ja cool.
Ja, klar. Also, dann, dann bedient man ein bisschen Klischees. Genau. Also in der Komik auch immer wieder gut funktioniert. Genau. Oder? Aber nochmal wegen Schlieren. Eben, du bist auf Schlieren gekommen und hast dort, bist Kindergärtner geworden. Haben denn die nicht irgendwie gemerkt, ah, das ist ein Punker, der kommt? Ist das ein bisschen
aber
seltsam?
Schlieren ist ja so sau cool. Das ist doch dann egal, was dort ihre Kinder unterrichtet. Das ist wirklich nicht das Problem. Und ich meine, ich bin jetzt nicht mit dem rote Irokesenschnitt und die nierte Jacke dort einmarschiert. Also die Zeiten sind ja vorbei. Und der Punkt ist, dass es leider Gottes für diesen schönen Beruf immer noch viel, viel, viel zu wenig Leute gibt. Egal, ob Männlein oder Weiblein. Es gibt einfach ganz wenig Leute, die den Beruf ergreifen, weil er finanziell nicht so attraktiv ist wie zum Beispiel Primarlehrer und du aber eigentlich praktisch die gleiche Ausbildung musst machen, gleich viel Zeit musst aufwenden. Am Abend behaupte ich, noch mehr kaputt bist als beim Primarlehrer oder obendrauf und einfach massiv weniger verdienst immer noch. Und deswegen wird da auch gerne jemand genommen, wenn jemand kommt, egal aus welcher Szene daherkommt. Solange man gut mit Kind kann, das kann ich definitiv, ist man am richtigen Ort. Ja.
Wie ist das zu vergleichen, Kind und das Publikum?
Auch die Frage wird natürlich immer wieder gestellt.
Das weiß ich, ja.
Und ich finde, und da müssen wir halt ausgehen, reden wir vom Fernsehpublikum oder reden wir vom Bühnenpublikum. Das weißt du, wie ich,
dass ja, das genau. Das wollen wir beide vergleichen.
Also ich finde, der grosse Unterschied ist, dass du das Fernsehpublikum nicht spürst. Du siehst es dann an der Quote am nächsten Tag, ja, im harten Minutentakt. Also wenn mir das wie Kurven runtergeht, also wenn ich einen Kindergarten hätte und ich sehe, wie die ganze Zeit Kinder aufstehen und den Raum verlassen oder eben auch neue Kinder dazukommen, dann das ja wahnsinnig verwirrend. Aber sonst ist es natürlich, kommt, es ist nicht umsonst, sind alle oder viele Comedians erfolgreiche früher Lehrer gesehen. Man steht halt einfach vor ein Live-Publikum hin. Und die Leute sind halt da, oder auch die Kinder, und wollen jetzt in einer Form unterhalten werden. Und wenn ihnen das nicht passt, gerade Kindergartenkinder sind grausam ehrlich. Und das bekommt man richtig zu spüren. Und wir werden uns ja jetzt dann wieder in der Sendung auf so ein Experiment rauslassen. Mit unserer Kindersendung, die wir machen, wo ich wahnsinnig sehr gespannt auf bin und auch wahnsinnig Respekt davor habe.
Also ihr macht eine Kindersendung, einfach eine einmalige Ausgabe? Oder
eine einmalige Ausgabe. Es geht ja darum, wir haben jetzt den Comedy-Frühling im SRF und wir haben gedacht, wir wollen auch etwas Spezielles machen. Und jetzt kommt ja der Elsner mit seinem Format und dann haben wir gedacht, komm, da wollen wir gar nicht irgendwie etwas Ähnliches machen, dass dann die Vergleiche anfangen, ist das völlig
Nein,
gut.
Nein, das ist ja super, dass es euch beide gibt. Genau. Das finde ich jetzt, wenn das der Sender checkt, dass man dich als Late-Nighter hat, ein bisschen punkiger, schamloser Late-Nighter und der Michael Elsner als eigentlich der Polit-Satiriker, wirklich, wo wirklich auf die politische Situation...
Da können wir gerne noch darauf diskutieren zu kommen, wegen der Polit-Satire.
Das möchte ich sehr gerne.
Aber jetzt schnell zu Kind, also wir möchten, im kommenden Frühling haben wir gesagt, wir möchten etwas Schräges, haben wir gesagt, wir möchten mal eine Late-Night-Show für Kinder. Also da spricht der Anspruch, das Kind, wenn das Live-Publikum, wo das
Kind also Kinder, die noch so lange auf sind. Also für Kinder, die am Freitagabend um 11:30
das
auf sind.
Das Fernsehen hat ja schon angekündigt, dass sie dann die Folge auch mal im Kinderprogramm würden ausstrahlen. Oh,
das oder? Ist aber interessant.
Morgen um 10 Uhr oder so etwas. Aber natürlich, dass man versucht, politische Themen auf Kinderniveau abzubrechen. Also, der Anspruch ist wirklich, dass Kinder ein riesiges Fest haben bei uns und die Eltern, die hinten an der Bar stehen oder das am Abend im Fernsehen schauen, ebenso ihren Spass haben, weil sie eine zweite Ebene entdecken.
Das ist also eine sehr grosse Herausforderung, weil ich, genau. könnte mir vorstellen, ich hätte auch noch Lust, so etwas zu machen. Bei mir wäre es eindeutig so, dass dann die Eltern den Plausch haben und die Kinder würden sich langweilen. Aber ja. Du kennst natürlich
die Kinder langweilen sich nie, glaube ich. Das ist,
Erwachsene
Stück. Es ist auf den anderen. Also, um nochmal auf die Frage zu kommen, was das Publikum gemeinsam hat, das Theaterpublikum mit Kind. Also, das Theaterpublikum mag vielleicht ein bisschen länger ruhig sitzen. Und das Theaterpublikum weiss, wie so Theater oder jetzt auch eine Late-Night-Show, wie das funktioniert. Ich stehe vorne, schaue in die Kamera, mache einen Witz und die Leute wissen, jetzt lacht man, oder? Sie haben das 1000 Millionen Mal im Fernsehen gesehen, bei anderen Leuten machen das mit. Kinder wissen das nicht. Also ich glaube, gerade der Stand-up-Teil am Anfang wird wahnsinnig schwierig, weil die machen das Spiel nicht mit.
Ja, also bei Kindern musst du eine ganz viel künstliche Lachen tun.
Nein, wir werden
künstliche Kinderlachen.
Flügende Sahnetorte, flügende Sahne, ganz einfach Slapstick. Wir werden viel mehr Slapstick einbauen. Das wird gross. Ja.
Ja, du hast ja noch, wenn wir schon gerade so ein bisschen deine berufliche Entwicklung Zusammenhang mit Kind anschauen, du hast ja da den bösen Clown mal noch gehabt, der ja sehr berühmt worden ist, der, glaube ich, irgendwie international in den Medien beschrieben worden ist.
Genau.
Das ist ein böser, ein unheimlicher Clown.
Also ich kann vielleicht sagen, für die, die es interessiert, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommst, aber nächsten Monat kommt ja mein Buch raus, wo nochmal die Kindergartenarbeit wird mal behandelt.
Wie heisst das auch denn?
Pogo im Kindergarten heisst das. Und dort ist die Geschichte auch drin. Ja, der böse Clown war so mein erstes Switzerland Second gewesen, also ein Experiment, das ich gemacht habe, ein Geburtstagsgeschenk gesucht habe von einem Kollegen, habe nichts Tolles gefunden. Ich bin ein grosser Fan von Ace, von Stephen King und The Game mit dem Michael Douglas, der Film. Das versucht zusammenzutun und gesagt, komm, wir machen einen Service, es gibt einen Geburtstagsklon, aber der ist böse. Und der wird dich oder das Geburtstagskind stalken, 6 oder 7 Tage lang.
Aber ist das nicht auch etwas, wo vor allem Erwachsene lustig finden?
Und natürlich, das ist nicht für Kinder, denke ich.
Genau.
Die Medien haben ein Ding daraus gemacht.
Aber bist du auch schon an Kinder nicht geraten? Nein,
weil die Medien haben dann ein Ding daraus gemacht. Ich habe das dann irgendwie mal in 20 Minuten gesteckt. Und 20 Minuten hat dann gedacht, die Geschichte ist zu wenig spritzig. Und haben gesagt, schau, das ist ein Kindergärtner. Und der geht mit dem Stalken, der bösen Clown, geht der auf Kind los. Und dann ist das umgegangen. Weil was ich nicht gewusst oder nicht im Kopf hatte, ist, dass das der Geburtstagsklon im englischsprachigen Raum, also egal ob Australien, in England, wo auch immer, Amerika, ist das ein Ding. Jedes Kind kommt einen Geburtstagsklon über. Das ist ganz fest.
Ja, ja, der hat ja McDonald's hat bietet ja das mehr
richtig
oder weniger
an. Und das habe ich irgendwie nicht im Hinterkopf gehabt. Und die haben dann das natürlich total aufgegriffen und gesagt, jetzt gibt es einen bösen Klon, wo Kinder stalken. Und das Verrückte ist, das ist jetzt 8 Jahre her, die Story. Ich komme immer noch täglich. Immer noch täglich komme ich Anfragen aus Amerika von Leuten, die ihre Kinder stalken von dem bösen Clown, der irgendwie Ratten schickt.
Ja, aber hey, die haben ja jetzt den bösen Clown im Weißen Haus.
Ja, genau. Der kommt ja nicht zu ihnen heim. Das ist das große Problem.
Doch schon, und per Twitter sofort.
Also was bei mir zahlt, weil das Ziel ist, von dem Clown war, dass er dich verfolgt und er hat einen Geburtstagstoten, wo er dir ins Gesicht wird in den Rühren.
Und das hast du gemacht?
Ja, das ist, und ich habe das 6, 7, 8 Mal habe ich das dann wirklich durchgezogen. Mit fremden Leuten. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Also das war ja wirklich eine 24-Hour-Überwachung. Denn der Clown hat dich dann wirklich verfolgt. Du hast gewusst, er ist dir hinten noch. Und jederzeit, einfach daheim nicht und an deinem Arbeitsplatz. Aber überall dazwischen, von morgens 6 bis nachts um 12.
Aber da hast du doch auch müssen irgendwie darauf achten, dass nicht andere Leute jetzt plötzlich so einen sehen wie dich und der Polizei anrufen, oder?
Victor, das ist vor 8 Jahren, das sind noch andere Zeiten gewesen, wo man noch nicht so ängstlich war in der Öffentlichkeit und komische Glöhne irgendwie noch nicht Angst ausgelöst. Das war auch noch vor dem komischen Killer-Clown-Trend, weit vorher. Aber klar, ich musste das auch schon abbrechen, weil Leute aggressiv worden sind gegen mich, die mich körperlich angreifen auf der Straße und so weiter. Das hat es alles gegeben.
Gut, Körperkontakt hast du schon immer mit dem Publikum gehabt.
Ach,
du hast Stage-Diving gemacht, oder? Und als Punker Brauchst du das ein bisschen auch, oder? Bist du immer so ein wilder Sieg gewesen, oder hast du es lustig gefunden, oder hast du gefunden, das gibt mehr Stimmung, oder es bringt dem Publikum mehr,
also, nein, bei mir selber? Bei mir ist es wirklich, dass ich eigentlich versuche, immer das auf die Bühne zu bringen. Also, vor allem bei der Bühne habe ich den Anspruch, also wenn ich live auftrete, habe ich immer den Anspruch, dass ich etwas auf der Bühne sehen oder bringen will, was ich selber gerne sehen und wo ich dann denke, Gott, das hätte meine Idee gewesen. Und ich schaue so viele Acts und Sachen und Comedians und Stand-up und weiss nicht. Und ich finde das alles nett und das ist alles gut. Und es gibt bessere und es gibt wahnsinnig gute und es gibt schlechtere. Aber es gibt ganz wenige Leute, wo ich denke, wow, das ist ein Erlebnis gewesen. Und ich merke immer, dass wenn ich so versuche, so Happenings zu machen, wie ich es gerade letzte Woche in Basel gemacht habe, was sehr lustig war, wo ich versuche, wirklich so die Leute etwas zu spüren, ich bringe nicht einfach Pointe, sondern ich versuche, etwas aufzubauen, ein Erlebnis aufzubauen, wenn es nur 10 Minuten ist. Und die Leute finden das immer Wahnsinn, können es aber lustigerweise nie akzeptieren als Arbeit oder als Comedy, weil sie halt, sie können es so nicht.
Es ist einfach als Genre.
Nicht? Genau, also die können halt, ich kenne jetzt auch nicht so viele, wo das machen, ich weiss, dass es nur amerikanischer Raum ein grosses Ding ist. Gesehen ist auch also die Action-Comedy und mit den Leuten rein.
Gut, sie teilen in Genre, das ist natürlich auch immer eine Sache von den Kritikern und von den Medien.
Jetzt ist Stand-up angesagt, das ist ja Wahnsinn, ja. Der Boom.
Ja. Also wobei, der dauert aber schon ziemlich lang.
Ja,
also irgendwann einmal, wenn Stand-up, okay, das gibt es ja schon lange im angelsächsischen Raum, dann sind irgendwann mal die Deutschen dazugekommen, das ist aber etwa vor 15 Jahren gewesen. Und gründlich, wie die Deutschen sind, hat es nur noch Stand-up gegeben. Es ist wie Durchlauferhitzer, oder? Es kommt einer an und sagt, heute Morgen in der Straßenbahn bin ich und dann kommt der Nächste und so. Und irgendwann wird es ein bisschen langweilig. Ich finde Stand-up gut gemacht, sensationell. Es ist aber einfach ein Genre. Und wenn ich dann nur noch Stand-ups sehe, habe ich dann manchmal das Gefühl, irgendwann mal habe ich noch gerne Dialog.
Aber eigentlich. Du siehst es auch in den offenen Bühnen, oder? Wo ich moderiere bei eurem Casino. Ja. Du bist auch immer dort und du nimmst auch, dass jetzt anfänglich jeder Zweite macht Stand-up.
Ja, weil es gibt dann manchmal noch die ganz altmodischen, die dann irgendwie Clown und Pantomime machen. Das ist etwas Rührendes, aber... ja, übrigens, das ist eine von meinen Lieblingsveranstaltungen im Casinotheater. Ja, die Rampensau, die du moderierst. Und du hast einen grossen Anteil am Erfolg von dieser Dinge. Weil du die Art von Moderieren, wie du kannst, du schaust es ja eigentlich den Act gar nicht wirklich an, sondern du interpretierst nachher etwas und bist auf so eine hure bitchy Art freundlich.
Ja. Also das ist mir wichtig. Dass ich versuche nicht, die Leute niederzumachen,
das ist
etwas Einfaches.
Genau.
Das habe ich früher, wo ich immer, das ist auch schon 15 Jahre lang, und früher habe ich die Leute einfach abgemacht.
Das ist der böse Mantik.
Genau, und dann hat das, ja, noch vorher die Versuche in Luzern, und dann hat das irgendwann nicht mehr funktioniert, weil die Leute nicht mehr gekommen sind. Also die, wo, es hat zwar immer mehr Publikum gegeben,
aber auch nicht unbedingt das Publikum, das du dann willst, oder? Sondern die, die gekommen sind, zum auszupfeifen.
Nein, das ist böse Mantik mit dem Ziel, wo dann wirklich ein bitterböses, brutales Publikum war. Aber Luzern, das ist toll. Nein, man kriegt Künstler sind ausgeblieben und ohne Künstler funktioniert das Format nicht. Und jetzt merke ich, dass jetzt wieder das zieht wieder an. Jetzt kommen wieder Leute, wir haben ja immer Überlänge in dem Casino. Es sind immer 8 bis 12 Leute, die da kommen, wovon dann aber 6, 7 machen Stand-up.
Ja, und dann gibt es immer noch ein paar Einzelne darunter, wo man muss einfach feststellen, obwohl sie schon mehrmals da sind, dass sie eigentlich nichts können.
Genau.
Gar nichts. Also weder anstehen, noch reden, noch haben sie einen Einfall. Noch so. Sie bestehen nur aus dem Willen, dort vorne dran zu stehen.
Aber das ist auch schön, so ein Format zu sehen.
Es fasziniert mich, dass es dann so Leute gibt. Und das gehört dazu dort. Und es ist dann so ein bisschen mit Fremdschämen und so.
Aber wenn die 3 hintereinander kommen,
ja,
dann geht es natürlich.
Dann geht es runter, ja klar. Gut, das ist dann deine Aufgabe zwischendurch, die... so zu interpretieren,
dass es singt. Ich versuche auch immer, jeden, wie du sagst, zu interpretieren. Also, der kann nichts, sondern das ist eben seine Kunst, dass er nichts kann.
Dass er nichts kann, genau. Ja.
Auch wenn sie mit dem kleinen Zettel in der Hand, ich kann jetzt mega gut kleine Texte ablesen, aber Zettel, das ist dann einfach sein Ding, auch wenn es nicht lustig ist.
Ja, nein, ich finde, eben so neue Sachen machen, nicht ein neues Format oder ein neues Genre finden, sondern einfach das zu machen, was man selber eben gut findet. Das finde ich auch etwas lässig. Also, das haben der Mike und ich immer gemacht mit Schülern schreiben, für Giacomo Müller. Es war zwar dort ein Wettkampf zwischen mehreren Schulen. die uns Text geschrieben haben, die wir das erste Mal auf der Bühne bekommen haben und es dort haben müssen interpretieren. Mhm. Und das ist auch dann überall, also zum Teil sind die Presse ist dann ein bisschen hilflos. Was ist denn das jetzt? Ist das jetzt ein Schülerwettstreit? Oder, ist das
oder macht man das Schüler lustig?
Ja, genau.
Das ist,
hat man auch können denken, haben wir allerdings auch nie gemacht, sondern wir haben die wirklich die Schüler, wir haben uns selber in die Pfanne gehauen, wie wir das immer ein bisschen machen, machen wir auch in unserem neuesten Stück hin und so. Aber du hast ja jetzt ein Genre jetzt voll ergriffen, das ist die Late-Night-Show, das hat ja auch etwas Klassisches, du machst es auch klassisch, du machst es auf deine Art, völlig gut, aber du machst es auch klassisch, du bist der, der ihr kommt und übrigens Chapeau, du redest eigentlich allein in die Kamera, ihr von Thema zu Thema, also es ist wirklich, es hat einen rechten Zug, du hast einen Sidekick mit Agota, genau, der das auch gut macht. Aber es ist auch ein Genre, das es eigentlich schon gibt. Ja. Oder mit Einspielern und so. Es gibt ja gewisse Genre, die bewährt sind als Genre und wo du einfach mit guten Inhalten musst füllen.
Das ist ja so. Genau. Und das ist auch der schöne Ausgleich. Also das finde ich auch ganz toll, weil so eine Late-Night-Show ist natürlich völlig etwas anderes. Oder darum gehe ich auch bei meinen Bühnensachen, die ich jetzt mache, dass ich null vorbereite, also wirklich null. Ich stehe auf der Bühne und schaue mir, was haben wir für Leute da, was haben wir für Material da und jetzt machen wir irgendetwas.
Ich weiss, eine haben wir ja miteinander gemacht, schon zum zweiten Mal.
Ah ja, das ist genau.
Die M4
genau.
Music, eine Stunde Music. Lang, was unglaublich Spass gemacht hat.
Richtig.
Und das ich glaube, uns und dem Publikum hat es Spass gemacht.
Sehr, ja. Also wir sind ja schon wieder gebucht von nächstes
Jahr. Ja, klar, das
und,
machen wir.
Und das genieße ich. Und auf der anderen Seite auch noch die Late-Night-Show, wo du einfach weißt, das ist 35 Minuten, das muss taktet sein, das muss auf den Punkt sein, das muss direkt sein, das muss klopfen, das muss funktionieren, weil es ist einfach Fernsehen. Und Fernsehen ist verdammt normal etwas komplett anderes als Bühne. Das habe ich jetzt auch müssen bitter auch lernen. Und von dem her finde ich das toll, jetzt können, dass ich die beiden Welten kann bedienen. Oder auf der einen Seite, auf der Bühne bin ich wirklich alleine und werde immer alleine bleiben. Und Fernsehen ist immer ein festes
Team. Das geht nur mit einem Team. Ja, ihr habt ein super Team. Mhm. Ihr habt es auch selber zusammengestellt. Mhm. Oder? Was ja meistens nicht so funktioniert, ist auch schon gemacht worden, dass das Fernsehen jetzt nicht unbedingt nur das SRF, aber Fernsehsender herangeht und irgendwie ein Team zusammenstellt. Weil man findet, oh, der ist gut, den tun wir zusammen und jetzt machen die. Wir haben da die Vorgaben und ihr macht jetzt mal. Und du bist ja mit Leuten gekommen, die du vorher schon kennt hast, die du vorher schon mit ihnen geschafft hast. Und so haben wir es ja auch gemacht. Und so macht es im Übrigen jetzt auch der Michi Elsener. Und das ist der einzige Weg, der funktioniert. Alles andere ist irgendwie administrativ Fernsehen, oder? Wo dann meistens ein bisschen in die Hose geht.
Ja, aber ich habe das nie so wahnsinnig verfolgt. Ich habe ja auch vorher nie gross Late Night Shows. Ich schaue ja übrigens jetzt auch nicht Late Night Shows.
Ich
verfolge das nicht mit.
Ich auch nicht. Ich schaue auch keine Comedy Shows.
Das schaue ich eben auch nicht, außer wenn ich selber halt auftrete. Und ich habe schon immer mein eigenes Ding gemacht und versuche mich da auch nicht irgendwie zu beeinflussen. Und deswegen könnt ihr jetzt auch nicht sagen, dass was wir machen, ist so Standard Late-Night-Show. Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben ja auch so ein Dekor, ist schon ein bisschen, so ein bisschen golden und gülden. Und
das ist übrigens schön, das Dekor. Ja. Also mit dem Fenster hinten, das so aufs Bellevue geht und so, finde ich eigentlich sehr schön.
Habt ihr ja eher eigentlich Giacomo Müller machen dort?
Wir haben das am Anfang, ist das geplant gewesen, genau, haben dann aber gefunden, es ist zu klein.
Und da habt ihr genau recht.
Ich weiß
das ist
es.
Natürlich unser, weil wir lernen ja, wir haben jetzt auch schon die 35 Sendung und merken auf einmal, alles hat Giacomo Müller schon nicht verkehrt gemacht, so wie sie es gemacht haben. Oder wir kapieren
danke jetzt für das grosse Lob.
Ja,
Dominik, wo ich sehr schwer gehört von dir.
Was, das stimmt doch überhaupt nicht. Also das ist, nein, man merkt halt auf einmal, das Maskott ist wirklich ein super, das sind tolle Leute, das ist ein super Ort. Aber man merkt bei so einer Fernsehshow immer, man muss hier noch schleifen, hier drehen. Und
es wäre manchmal auch gut, noch ein bisschen mehr Publikum drin zu haben. Ein bisschen mehr.
Ja,
es
ist ein kritisches Ding. Wir haben jetzt zwar die letzten paar Mal wirklich immer super viele Leute gehabt, aber es ist gleich, denn es ist dann halt heiß sehr schnell und eng sehr schnell, was mit dem Club oder mit dem Punkkonzert oder meinen Shows sehr gut entgegenkommt. Aber dort wäre schon gut, etwas Größeres zu haben.
Und eben, wenn man dann noch wenig Publikum hat und man macht ja hin und wieder Publikumsschnitt, also man zeigt das Publikum, das haben wir allerdings sehr wenig gemacht. Da haben wir uns ein bisschen angeglichen, die Amerikaner, weil die machen es ja praktisch fast nie, außer der Moderator spricht etwas an, was im Publikum passiert. Und Publikumsschnitt könnte ja manchmal sowas von einem irgendwie unten in die Knie fahren, weil man trifft dann gerade einen, der sich dort vielleicht mal ein bisschen langweilt oder wo man so ein bisschen gähnt. Genau. Genau. So. Also mir ist ja so etwas passiert, oder uns, besser gesagt, ich glaube, das war bei der ersten Sendung, Jacopo Müller, wo natürlich sehr kritisch beobachtet worden ist und dann auch verrissen worden ist von der gleichen, die sie dann nachher in den Himmel geworfen haben. Ja, genau. Ja. Jedenfalls war dort ein Zwischenschnitt auf meinen grossen Freund und ich muss sagen, fernsehmäßig Entdecker, der Uli Heiniger. Wo dort irgendwie im Publikum gehockt ist und sie haben einen Schnitt auf ihn gemacht, wo er, glaube so ziemlich angegötet reingeschaut hat. Und das ist natürlich dann das Bild, das die Leute haben vom Publikum, obwohl es nur so eine kleine Zettelsekunde war. Oder? Und das ist das Fernsehen, kann eben auch so funktionieren. Du kannst das, den gleichen Effekt, kannst du sehr positiv für dich inszenieren, aber es kann dich halt auch
und fast umbringen. Und du sprichst das ja auch für die vorletzte Sendung, wo wir das hatten. Weil natürlich die Kleine, und da wir ja eine eigene Produktion haben und nicht so grosse Produktionen können auffahren, wie wir das dazu mal gemacht haben, wo es noch einen richtig schönen, shiny Floor gegeben hat, das gibt es ja bei uns nicht mehr, das ist ja alles gestrichen worden, haben wir ja nur wenig Publikumswinkel, wir haben nicht so viele Kameras und dort haben wir unglücklicherweise so einen Winkel immer müssen, dann ist ein Typ gesessen. Und ich bin wirklich noch nie so viel auf meine Sendung angesprochen worden, wie wo der Typ gesessen sind, also inklusive von dir, wo mir angerufen
haben, ja, ich habe müssen lachen,
wo gesagt haben, hey, aber der Typ hat den dort reingesetzt, oder ist das ein Kollege von dir, oder ist der von der Konkurrenz?
Aber wieso hast du ihn nicht eingeladen in der nächsten Sendung als Taggast?
Also erstens weiss niemand von uns, wer das ist. Mal davor, wir haben das erst nachher dann realisiert. Aber was wir jetzt machen, ist, dass wir all die Sachen rausgeschnitten haben, die Publikumsshots, und zeigen die in der Aufwärmphase, bevor wir aufzeigen, tun wir den Leuten die Szenen vorführen und sagen, schau, das könntet ihr sein. Und
du zeigst das, ein schlechtes Beispiel.
Ein schlechtes Beispiel. Und das ist sehr, sehr lustig. Also, wenn jetzt zufällig der Herr zulässt, der tätowierte Mann, also er soll bitte vorbeikommen. Er ist wirklich als tolles Beispiel hat
er
bei uns.
Er wird ausgezeichnet. Vermutlich kommt er Privalo in einer neuen Kategorie.
Jetzt kommen erstmal mehr der Privalo über in zwei Wochen. Wir haben jetzt gerade von der Monika Kählin die Einladung bekommen, dass wir uns einladen.
Super, gratuliere.
Du hast schon mal den Privalo gehabt?
Ein paar Mal.
Und bist du gegangen?
Wir haben während wir die Sendung hatten, das ist ja immer an einem Sonntag. Ach, gewesen, das ist auch und wir das haben nicht können. Sonntag. Ja, wir haben dann einmal irgendwie so einen Link gemacht, um uns zu bedanken dort und so. Und, nein, ich bin in den letzten Jahren der allererste, dort bin ich dabei gewesen, glaube ich. Das war der Privalo, der noch im Rahmen von einer anderen Fernsehsendung war.
Also wir sind ja nur nominiert und werden wahrscheinlich auch nicht überkommen, weil wir mit Wilder zusammen nominiert sind.
Ja, warte mal ab.
Nein, weißt du, kennst ja meine Geschichte. Ich habe ja wirklich noch nie einen Preis gewonnen. Das ist ja.
Das ist aber schon fast eine Auszeichnung.
Ich benutze es ja auch schon fast.
Ich meine, du siehst ja rundum, wenn du all die Preise anschaust von unseren Kolleginnen und Kollegen, einschließlich ich, es sind ja alles die gleichen Preise.
Hast denn du da Preise
umgestellt? Ich habe sie in meinem Arbeitszimmer stehen oben, wobei dort sind sowohl Fake-Preise als auch echte.
Also ich habe ja wirklich nur einmal einen Preis bekommen. Ich bin der König in Burgdorf, wo ich den Publikumspreis bekommen habe, so einen Kleinkunst-Comedy-Preis, der an diesem Abend verleiht wurde. Und gleichzeitig habe ich Auftrittsverbot bekommen in Burgdorf. Wegen dem Auftritt, wo ich den Preis beim Publikum gewonnen habe, in dem Theater Auftrittsverbot und Hausverbot im Hotel nebenan habe ich auch noch bekommen.
Wegen was? Das Hotelzimmer zusammengelegt? Nein, das nimmt jetzt wirklich Wunder da. Jetzt musst du sagen, warum. Was hast du
also geleistet? Also es war wirklich so, gewesen, dass das...
Es ist aber nicht dort, wo mit der Kette, sage ich, in eigenen Fuß hier.
Das ist, nein, dort habe ich aber auch Auftritte, dort bin ich auch nicht mehr der
Fuß. Erzähl das mal schnell. Das ist einer von den wenigen Künstlern, die ich kenne, der mit einer Kette, sage ich, auf der Bühne in eigenen Fuß hier gesagt
hat. Ja, genau. Ins Bein sogar.
Ins Bein,
Das war ein Programmpunkt bei meinem Kinderschreckprogramm. Aber ich versuche immer so ein bisschen an die Grenzen vom Möglichen zu gehen. Ich habe dort mit der Motorsäge einen Scherenschnitt gemacht, weil es gehört hat, Scherenschnitt basteln, wächen, das gehört zum Kindergarten. Und ich habe das übertrieben und habe das mit der Motorsäge halt zelebriert und bin wirklich abgeschliffen mit der Motorsäge und habe mir selber ins Bein geschnitten. Und da wir in der Schweiz sind, der Podcast los wird, haben wir sicher auch ganz viele Leute auf dem Land leben und dort zulassen. Und die wissen natürlich alle, eine Motorsäge macht keine Gefangene. Also wenn du mit der dir ins Bein schneidest, ist eigentlich Ende. Und ich habe ja nichts, ich habe weder eine gesicherte Motorsäge noch eine Schutzhose. Ich bin mit so Segeltuchschüli auf der Bühne gewesen. Also er hat wirklich das Wadenbein aufgeschnitten bis zum Fuß, aber mit der Motorsäge. Es ist ja gerade abgebrochen worden alles. Spital, Nähe,
Haben die Leute nicht am Anfang noch zuerst gemeint,
doch,
das sei ein
Effekt? Ja, sie haben es gemeint. Also es ist ganz, und ich selber habe einen Schock gehabt auf der Bühne. Ich habe das Programm weitergemacht oder habe probiert, das Programm weiterzumachen.
Nein, echt?
Ja, ja.
Aber es hat doch blutet wie
eine
Sau.
Ja, es ist aber, es gibt am Anfang gibt es so einen, oder es gibt auch für das Fleisch einen Schock, also es blutet gar nicht. Sonst ist wirklich, wenn wir jetzt ein bisschen explizit werden. Ich habe gesehen, dass die Hose verrissen ist. Ich habe ja gemerkt, dass irgendwie das Bein mir reingumpt, die Sage mir das Bein reingumpt und habe dann so die Hose aufgezieht und habe dann wirklich so das offenliegende, ja, die Filettierung von meinem Wadenbein quasi auf der Bühne. Und es hat am Augenblick nicht blutet. Das ist so ein...
Ja, Filettierung ausbeinlich.
Genau. Und dann ist das aber dann so noch ein paar Sekunden ist dann das losgegangen und ich habe versucht, das Programm weiterzumachen. Ich bin wirklich im Schock und habe, glaube ich, irgendwann einen Blödsinn erzählt und irgendwann haben sie mich von der Bühne geschleikt und dann sind sie ins Krankenhaus und alles gekommen. Und dann habe ich eben der kleinen Gemeinde, habe ich mich dann noch entschuldigt natürlich, dass es abgebrochen und habe noch angeboten, dass ich nochmal komme, um sonst natürlich um das Programm zu machen, aber haben sich nie mehr gemeldet. Sie haben anstandslos die Gage überwiesen und haben nichts mehr von mir wollen, wissen.
Ja, das ist die Gemeinde.
Da wollte ich gar nicht drauf eingehen. Ich kann nur so viel sagen, es wäre Zahnbürstli hergestellt dort. Aber mir wollte ich gar nicht sagen. So.
Ja.
Und weil es sind eigentlich sehr nette Leute dort, die das gemacht haben.
Die hättet vielleicht, wenn du mit einer Zahnbürste dir ins Bein
richtig hättest. Ich habe ja dann lustigerweise auf das aber die Nummern austauscht. Habe die rausgenommen, weil mir die Motorsage ja gefährlich war. Ich habe durch eine Zahnbürstennummer ersetzt. Das stimmt, jetzt, wo du das sagst. Durch eine Zahnputznummer. Weil du auch Zahnhygiene machst.
Siehst du, das haben sie nicht vertreibt. Das ist der Grund vom Zerwürfnis mit dieser Gemeinde.
Ah, das kann sie, weil die
eine weitere Gemeinde, die beleidigt ist. Mhm. Ja? Irgendwann, irgendwann müssen wir einmal auch einen Preis verleihen. Weißt du, von mir, unsere Branche verleiht an die am meisten beleidigte Gemeinde vom Jahr.
Sag mal, du hast jetzt auch du hast jetzt schon zweimal angesprochen, du bist jetzt mit dem Therapiestück unterwegs.
Ja.
Wie ist das auch ein bisschen, so ein bisschen ein Wiederbelebung? So, also es wird ja vielfach gesagt, haben sie nicht ohne euch ausgehalten. Was ist genau der Grund, dass ihr Jacobo Müller wieder aufleben wollt?
Gut, dass wir es nicht ohne uns ausgehalten, das ist eine Behauptung. Und das Tolle am Theater ist ja, dass du so Behauptungen kannst aufstellen und einen Abend lang so tun und die Leute meinen sogar, ja, das ist jetzt fast so. Oder sie akzeptieren die Behauptung und auf dieser baust du alles auf. Und das ist das Gute daran. Und natürlich ist es ein unglaublich selbstreferenzielles Stück, das wir machen.
Aber also, es ist ja
also, wir thematisieren uns allerdings uns als die, die wir jeweils spielen und gespielt haben früher immer. Mhm. Es ist natürlich, es wird ein Einblick gewährt auch in persönliche Sachen, obwohl man lässt natürlich offen, was ist erfunden, was nicht. Zum Teil gibt es ein bisschen Anklang an die Realität, aber der größte Teil ist erfunden natürlich. Wir haben sowieso, so wie wir das halt machen, wir haben schon bevor wir aufgehört haben mit der Sendung gesagt, du, irgendwann mal nachher machen wir etwas.
Aber wieso? Es ist, Bühne, es ist ja wichtig, es sind ja die gleichen Plakate. Also ich meine, die Schrift, alles, das Erscheinungsbild von der Fly, also es ist ja ganz klar, dass das ist ja eure Late Night Show. Wieso habt ihr nicht, ich weiß nicht, was sagen, den Mut, aber wieso habt ihr nicht einfach irgendetwas anderes, eine andere Late Night Show erfunden? Warum genau das oder dafür? Das ist doch schon auch ein kommerzieller Gedanke.
Nein, überhaupt nicht. Weil es geht um unsere Late Night Show, die es nicht mehr gibt. Mhm. Oder blöderweise hast du jetzt das Stück leider nicht gesehen.
Nein, sonst
wirst du jetzt die Frage so nicht stellen. Ja, weil es geht nicht um die Late Night Show. Wir haben auch nie wollen, dass wir jetzt einfach sagen, wir machen die Late-Night-Show jetzt auf der Bühne oben. Es geht überhaupt nicht. Es ist eigentlich die Meta-Ebene von dem Ganzen. Oder? Mhm. Und wir behaupten etwas, wir sagen, es gibt da so eine Darsteller- und Mime-Gesellschaft in der Schweiz, wo man eben die Lizenz muss erneuern muss, wenn man zu lange Fernsehen gemacht hat, um wieder können auf eine normale Theaterbühne gehen zu können. Und da thematisieren wir natürlich auch wieder, thematisieren, was ist das Publikum im Fernsehen, was wir vorher darüber geredet haben, was ist das Publikum im Theater. Und wie ist das auch so ein das ganze Promi-Zeug, tun wir natürlich auch unsere Eigenheiten, oder das mit der Kaffeemaschine zum Beispiel, wo alle Leute kennen. Mhm. Wir nehmen natürlich die Chance, dass gewisse
das
Sachen,
gewisse
alle so, Leute oder? Kennen. Ja,
also nur, wir haben mal einen Witz über Orte kann machen, weil man weiss, ob es funktioniert, ob über langsame Bären
ja,
oder wie
wobei, so. Ja, nein, das ist, ganz stimmt das nicht, weil über Orte machen alle mal ein bisschen Witz. Mhm. Aber die Kaffeemaschine, was sie bedeutet hat und was nicht, und ob wir das einfach gemacht haben, damit Kritiker sich fragen, was hat es für eine tiefere Bedeutung, das sind natürlich Themen, wo man natürlich darüber schwadronieren können. Und das machen wir auch. Und an dem haben wir Spass und offenbar das Publikum auch.
Ja, ja, also auf jeden Fall. Also weil ihr werdet ja auch immer noch redlich vermisst. Also das ist so, das komme ich zu spüren. Aber gerade gestern habe ich es wirklich, ich bin im Baumarkt gesehen, bin mit dem Velo zurückgefahren. Und dann hat mich einer mit dem Auto ist neben mir so gefahren, ein älterer Herr, also würde ich mal sagen, absolut Jacobo Müller, Fernsehstammpublikum mit seiner Frau. Und hat mich fast überfahren, ist so in den Parkplatz rein und ist dann ausgestiegen und hat dann gesagt, ja, Sie müssen doch schauen, ich habe doch blinkt. Ich habe gesagt, ich bin mit dem Velo neben Ihnen, Sie geht rein, müssen wir glaube nicht diskutieren. Dann hat gesagt, ja, schon gut, Herr Deville, fahren Sie jetzt weiter. Also hat mich dann gekannt und für mich ganz klar ein Jacobo Müller-Fan.
Das ist jetzt aber nicht der Fantasio.
Nein, der hat genau, ich glaube, der hat versucht, mich da anzusagen.
Der hätte mich auf dem Velo auch abgeklebt.
Nein, das glaube ich nicht. Ja,
der, bei dir der ist Michael sicher gesagt, so mehr.
Nein, wenn der ausgestiegen wäre und du wärst auf dem Velo gewesen, hätte er sich wahrscheinlich wahnsinnig entschuldigt dafür. Du bist ja wirklich so wirklich eingegangen in die Fernsehgeschichte von der Schweiz. Und dort bist du auch nicht mehr rauszubringen. Und egal, was du für schlechte Sendungen gemacht hast, die guten Sendungen, die guten Momente von dir, das ist eingeprägt.
Ja, das ist so. Das ist so.
Da muss ich noch kämpfen.
Ja, das Gute ist eben gerade an Late Night, dass es eben ist, du kannst eben zwischendurch mal eine schlechte Sendung machen. Wenn du jede Woche eine machen musst, dann machst du zwischendurch eine schlechte. Wir haben schlechte Beiträge gemacht, wir haben schlechte Sendungen, wir haben schlechte Talks gemacht. Aber zwischendurch haben wir dann einfach wieder gesagt: Hey, so what? Nächsten Sonntag machen wir die nächste.
Das ist und, schön
und an dem Format. So, genau. Und so musst du dran angehen. Und das musst du den Leuten auch mal ein bisschen zeigen, dass das halt eben so funktioniert. Viele von unseren Fans die haben zwischendurch nicht gefunden, ja, das war jetzt ein bisschen schwächer gewesen, was sie da jetzt gebracht haben. Aber andere Sachen halt dann wieder nicht. Und das ist das Tolle daran. Am Late-Night-Format, finde ich.
Und ist nicht auch der Punkt, dass, wo ihr angefangen habt, hat es die ganze Konkurrenz noch nicht... Also ihr seid ja wirklich ein geschützt, in einem geschützten Rahmen, habt ihr können euren Anfang machen.
Ja gut, wobei...
Internet ist in der...
Nein, im gleichen Moment, wo wir angefangen haben, hat der Schmidt angefangen in Deutschland, hat der Gottschalk noch so eine Sendung gehabt, Late-Night-Sendung gehabt. Also das hat es schon gegeben. In der Schweiz nicht. Es hat auch in der Schweiz heute keine grosse Konkurrenz für Late-Night-Sendungen, weil es... halt eben ein Format ist, wo kleine Sender jetzt...
Das Internet ist doch der Tod. Das Internet ist doch der Tod.
Ja, natürlich.
Das ist ja Wahnsinn. Ja, gut. Wie du musst mit deinen Gags, weil jeder Gag, du hast da irgendetwas passiert und du hast eine riesige Idee dazu.
Das stimmt.
Aber bevor du zur Ausstrahlung kommst, ist jeder Gag schon 30'000
Mal auf Twitter. Ja, wobei, weißt du was, eben, ihr habt ja zwei Tage zwischen der Aufnahme und der Sendung,
ein
oder?
Tag.
Oder einen Tag. Wir haben zwei Stunden gehabt. Mhm. Du kannst also dort immer noch entscheiden, bringst du den oder ist der schon vorbei. Das ist klar. Aber das ist auch etwas Gutes. Ich finde, das ist auch etwas Gutes. Du kannst dich nicht ausruhen. Du kannst nicht sagen,
den
Joke den nehmen wir jetzt gerade 3 Wochen lang, weil er so saugut ist.
Nein, es ist nur, man muss lernen, man muss mit dem umgehen. Wir haben jetzt, glaube ich, 34 oder 35 Sendungen hinter uns und haben jetzt seit ungefähr 10 Sendungen, oder seit dieser Staffel, die jetzt läuft, seit dem Februar, habe ich das Gefühl, dass wir so selbstbewusst sind, dass wir sagen, wir machen Themen, die wir wichtig finden und wo wir Spass und Freude daran haben. Und bringen die dann, egal wer was schon darüber gemacht hat?
Das ist das Richtige da. Das haben wir auch immer gesagt. Das war auch unser Rezept gewesen. Wir bringen das, was wir gut finden und was wir lustig finden. Wir haben ganze Figuren gespielt, die wir gewusst haben, ein grosser Teil, der überwiegende Teil des Publikums, findet die nicht so gut oder nicht so sympathisch.
Nein.
Und doch.
Nein.
Natürlich.
Das stimmt aber nicht. Doch. Also das war doch ein Garant, gewesen, wenn du mit der Perücke oder Frauenkleider gekommen bist, also bei den Shows, die ich sehe, dort ist dann losgegangen.
Ja, aber weißt du, das eine ist, dass du mit einer neuen Figur kommst und die Leute finden es nicht gut. Und nachher gibt es eine gewisse Zeit, wo das Publikum, wo du ein Stammpublikum hast für die Figuren, die auf dir stehen. Also wenn ich mit meinen Italiener Gasche nicht, der Mecker Gasche ist nicht. Das ist eine kleine Gruppe von Leuten, die das einfach cool finden. Das sind vor allem Junge, die mich so ansprechen auf der Straße. Aber am Anfang, du hast nicht von Anfang an eine grosse Gruppe. Du hast es nicht von Anfang an. Ja. Das ist es. Du kannst natürlich, wenn du eine gewisse Zeit am Fernsehen, kannst du sagen, okay, das machen wir jetzt einfach, weil wir finden es gut. Mhm. Am Anfang überleistet das noch ein bisschen mehr vielleicht, möglicherweise. Aber komm, jetzt reden wir noch über etwas, wo du gesagt hast, da willst du dann auch noch mal drüber reden, über Politik.
Richtig.
Politische Satire.
Genau.
Und da können wir sowieso gerade mal abklären, ich weiss, dir ist der Ausdruck Satiriker genauso unsympathisch wie mir auch. Ich brauche ihn nicht gern, weil er hat so etwas...
Elitäres.
Ja, genau. Und so etwas, schaut mal, das ist, wir sind über der Unterhaltung. Ja, wir machen mehr und wir tun den Leuten
vor allem von Leuten genutzt, die Kleinkunst oder oder Kabarett besuchen, wo dann auf einmal sagen, ja, ich gehe Polizatieren, ja, wo genau. Sich auch selber erheben im Humor. Ja?
Genau.
Und ich bin überzeugt, dass es gewisse Leute auch sagen, die sagen, Divertimento machen Polizatieren. Also es ist ja so
ja, so machen sie auch, wenn du das so ja, willst. Das kommt darauf an, was ist denn genau. Polizatieren, was nicht. Also was das Beste ist, und das haben wir auch immer gemacht, wir haben einen Mix gemacht, immer. Oder wir haben zum Teil, und ich meine, wir haben den Polizsatiriker von den letzten 50 Jahren bei uns, nämlich den Dieter Hildebrand, der in die Sendung gekommen ist und am Schluss gesagt hat, was ihm am meisten gefallen hätte. Erstens hätte er nicht gewusst, dass es so eine Sendung gäbe, die politische Satire mache. Und was mir am meisten gefallen hätte, dass die zwei Protagonisten manchmal einfach Freude am Unsinn hätten, am Blödtun. Und das ist genau das. Oder ich meine, wir haben ja Sachen drin gehabt in der Sendung. Ich habe mich auch gewehrt, dass es als Satire-Sendung bezeichnet wird. Es war eine Late-Night-Sendung mit satirischen Elementen. Mhm. Aber zum Teil haben wir Klamauk drin gehabt. Harry Hassler ist eine Klamauk-Figur.
Das macht jeder,
ja. Ja, eben genau.
Oder nein, das ist nur, das finde ich aber lustig, dass uns vielfach das Politische abgesprochen wird. Nur weil ich jetzt irgendwie nicht CVP-Witze machen oder irgendwie
ja, auf Dominik, reiten. Ja, aber du hast am Anfang einmal ziemlich gross gesagt, Politiker kommen
zu dir Politiker jetzt nicht Sendung. In die Sendung. Genau, so. Kommen auch nicht, weil ich mich einfach sehr unwohl fühle mit Politikern zusammen auf
ja,
der Bühne.
Ja, aber das hat dort eher so ein bisschen gewirkt, weißt, mit dem Dreck gibst du dich nicht ab. So ja. Hat es ein bisschen gewirkt.
Ja, das kann gut sein. Was ja stimmt. Nein, das kann sein. Ich finde nur, das ist etwas, was uns vielfach vorgehalten wird bei David Late Night. Oder wie es du auch gesagt hast, wir sind so die Wilden, wir sind so die Punks und lalala und so.
Das ist eher richtig.
Und Elsner macht mich so...
Nein, das ist nicht genau unterteilt. Mhm. Beim Elsner hat sie ja den Matto Kempf, ist ja jetzt auch nicht der Polizatier, sondern das ist einfach super, genau. Oder, was er macht. Und, so. Und bei euch, ihr habt ja auch politische Elemente drin und so, aber irgendwie dein Herz, das sagst du jetzt ja gerade,
ist nein, irgendwie mir nicht in der Polizatier. Ich versuche mir eine Comedy mit Haltung zu machen. Bei uns ist immer wichtig, eine Haltung zu haben. Das ist ja zum Beispiel das gewesen,
das ist bei der Polizatiere wichtig,
eine Haltung. Ja, aber das ist ja zum Beispiel etwas, was ich jetzt bei Jacobo Müller immer ein bisschen vermisst habe. Eine Haltung, ich habe keine Haltung gespürt. Und du bist ja auch einer, der ja sehr offen gegen alle ist.
Wir haben unsere Haltung gehabt. Ich meine, was bei uns immer gekommen ist, ist irgendwie ein pausenloser Kampf gegen die SVP. Und gegen Überfremdung und gegen also die Überfremdungsgegner und so. Das ist sehr wohl wahrgenommen worden, ohne dass wir haben gross... Ja, natürlich.
Aber es geht ja nicht einmal gegen das eine Haltung zu haben, aber wenn ich mir gewisse Politiker, wo du in deine Sendung eingeladen hast, und du hast mit denen gut mit denen, weißt du?
Ja, also
Toni Brunner, genau. Wo ja immer empfohlen
das ist
wird.
Immer das Beispiel.
Holt den Toni Brunner, wird auch uns immer empfohlen. Der bringt eine gute Stimmung. Und ich sage, ja, aber ich kann nicht eine gute Stimmung machen, wenn ich mich unwohl auf der Bühne fühle.
Ja, aber du kannst ja, genau das ist ja gerade das Gute daran, du kannst dein Unwohlsein ihm gegenüber oder auch anderen gegenüber einfach auch auf eine gute Art
und Weise. Siehst du, da bin ich dann aber zu fest punk. Gegen solche Leute kann ich da eben keine gute... Es kommt einfach nicht gut raus. Weil es ist wieder zu fest Anti und dann wird das einfach zu
verkrampft. Dann ist ja gut, wenn du das nicht so machst.
Genau. Aber gleich immer, dass wir versuchen, eine Haltung zu machen und das auch immer haben oder versuchen auch gewissen Leuten als Bein zu bisseln oder gewisse Konzerne als Bein zu bisseln oder irgendwie so etwas. Das ist mir...
Und das Wichtige ist auch immer so in der eigenen Szene manchmal auch was beizubisseln.
Das
die
mache ich,
immer
das,
ein bisschen finden, sie sind auf der richtigen
das
Seite.
Das habe ich ja schon lange gemacht, seit ich ins Fernsehen gegangen bin. Ich bin ja sowieso fertig in meiner Szene. Ja, oder? Das weisst
ja
du.
Ja.
Also sobald du von der Kleinkunst oder jetzt von der alternativen Szene irgendwo ins Fernsehen reingehst, dann geht es sowieso hin. Auf der einen Seite sind sie zwar immer ein bisschen stolz, oder? Das spüre ich natürlich schon auch. Und auf der anderen Seite wirst du natürlich auch angefeindet. Aber das finde ich toll. Wie gesagt, Körperkontakt habe ich ja gerne. Ja, mit dem alten Mann gestern, den man fast überfahren hat. Und dann haben wir uns prügelt
ja, auf der Straße. Wo du behauptest, sei ein Fan von mir.
Todsicher. Ja.
Obwohl es nicht gesagt
schon gut, hat Deville, hat er gesagt.
Ja, und dann, wenn einer schon gut Deville, dann ist das ein Fan von mir, oder was?
Ja,
also, das können wir nicht lösen.
Dann
müssen wir ebenso suchen, wie da euren Zuschauer, wo
genau. Nie, wo nie lacht. Was ich eigentlich lustig ist, am gleichen Tag gestern bin ich an ein Geburtstagsfest gegangen von einem alten Freund von mir. Und dann ist ein anderer Typ, den ich gekannt habe, ganz, ganz früh, und der hat mich so angeschaut und hat gesagt, ah, wer bist du, wer bist du, wer? Der hat gesagt, ah, du spielst hier in dieser Punkband. Oder hat er gesagt, ja, ja, genau, dort spiele ich. Genau, dort, genau, ich habe die Punkband. Ja, so, genau, Failed Teachers heissen die. Ah, genau, du spielst bei den Failed Teachers. Und ich habe genau, gesagt, ja, aber genau, dein Kollege, der hat es eben geschafft, der ist jetzt beim Fernsehen. Hat er zu mir gesagt.
Und er hat auch dich gemeint?
Ja, er hat mich gemeint, also hat... keine Ahnung, also der hat mich da wieder nicht, überhaupt nicht können, ganz woanders zutun. Es ist lustig, also Fame und Können und so weiter.
Ja, es ist etwas Seltsames, das stimmt.
Also aber bei dir manchmal... noch ganz extrem. Ich bin ja noch verschont. Also ich meine, ich bin jetzt nicht bekannt wie ein bunter
Hund. Ich kann natürlich, ich kann natürlich meine Biere nach 25 Jahren oder sogar noch mehr in die Röhren
gehen. Genau, genau.
Und dann musst du dich eben auch nicht wundern. Wobei, du kannst dich auch da relativ gut abgrenzen. Also zum Beispiel, von mir gibt es keine Home-Stories. Ich tue meine persönlichen Sachen nicht in den Medien ausbreiten.
Das ist klar.
Ausser wenn irgendwann halt mal dann mal auffällt, dass ich mit der gleichen Frau schon länger über neuem auftauche, dann wird darüber geschrieben. Okay, aber dann kann man aber sagen, ja, okay, wir sind zusammen oder wir sind nicht zusammen, fertig. Mhm. Und die Leute, die sich halt dann irgendwie, ich weiss nicht, alles abfilmen lassen, ihre Hochzeit und ihr Heim und so, die haben es dann ein bisschen schwieriger. Und was auch noch toll ist, sobald ich aus der Schweiz draußen bin, kennt mich keine Sau.
Das ist aber schön.
Und das geniesse ich natürlich.
Das habe ich super auch genossen, aber lustigerweise bin ich in Thailand und bin dreimal bin ich natürlich angehauen worden.
Das ist natürlich. Das ist,
da merkst du erst, wie weit wenn du die dann, Schweizer wie
ja,
die,
klar, wo die Schweizer gibt es überall. Ich bin im letzten Oktober bin ich ja im Iran gereist. Mhm. Und auch wenn dann mal irgendwo in Persepolis oder wo auch immer eine Schweizer Gruppe kommt, Die sind dann total hin und weg, wenn sie dann einen anderen Schweizer, der ein bekannt ist,
sehen. Wer ist eigentlich bekannter, du oder Sven Eppini? Was würdest du sagen?
Ich weiß es nicht.
Weil ich habe mit dem Sven Eppini mal über das Phänomen
geredet. Ich glaube, sowohl am Sven als auch mir ist das egal, wer
bekannter ist. Ja, ich habe mal darüber geredet und er hat das gesagt. Es hat eine Studie gegeben, wo festgestellt wurde, dass 94% von allen Schweizer können ihn. Und er möchte wirklich die Erfahrung, also egal in welcher gottverdammten Wüste er sich aufhält, irgendwo ist er einer, der Sven Eppini kennt. Für die, also ich bin froh,
also dass erstrebenswert ist es nicht. Ich kann sagen, es gibt schöne Begegnungen und Zeug und manchmal kommst du auch einen guten Tisch über in einem Restaurant. Und, aber erstrebenswert ist es nicht. Das kommt noch bei dir. Wenn du ein bisschen besser wirst, kommst du auch einen guten Tisch
über. Und Seitentisch über, sonst macht dir irgendetwas kaputt.
Ja, genau. Vielleicht eben der Autofahrer, der dir gestern so blöd gekommen ist, der ist wahrscheinlich ein Beizer. Und du wirst in seine Beizer mal einlaufen.
Weißt du, was mir das Peinlichste war? Dass der Parkplatz ist direkt vor unserem Haus gewesen. Und ich konnte nichts anderes können und habe überlegt, soll ich jetzt extra noch mal ums Haus herumlaufen, dass ich nicht sehe, dass ich genau dort in dem Haus wohne.
Das habe ich auch schon gehabt, dass ich nicht wollte, dass es nicht gesehen
wurde. Im schlimmsten Fall ist es noch irgendjemand Besucher, ist es der Grossvater von meinem Kind, der irgendwo bei uns im Haus wohnt.
Also eben, du bist ja kürzlich länger im Ausland gewesen. Du bist auf Thailand mit deiner ganzen Familie. Ja. Und zwar länger, oder? 2 Monate, oder wie lange?
Ja, ja, wir machen immer so. Also man hat dann die Staffelpause und da haben wir das genutzt und sind 10 Monate weg. Ja.
Und was hast du mit den Kindern gemacht? Die sind dort in die Schule oder du? Oder
ja, was man halt so also was macht man mit Kindern in Thailand? Also die sind natürlich in der Turnschuhfabrik und haben dort einen guten unseren Aufenthalt finanziert. Nein, die haben wir natürlich in eine Schule geschickt. Oder wir haben sie versucht, in eine Schule zu schicken. Und das hat mit dem einen Kind sehr gut funktioniert. Mit dem anderen, die nicht so wollen, da haben wir das gelassen. Aber das ist...
eine deutschsprachige Schule?
Nein, englischsprachige Schule. Das ist ein Kontakt, den wir haben. Und das funktioniert.
Lehren deine Kinder schon von früh auf Englisch?
Also es ist nicht im Plan gewesen, aber wir wollten es einfach mal machen. Und der 16-jährige Sohn hat das wirklich ganz toll gemacht. Und der schaut jetzt seine Zeichentrickfilme auf Englisch. Und lasse ich Hörspiel und das funktioniert sehr gut.
Du hast ja viel schon im Ausland gewirkt. Du bist ja selber im Ausland geboren, gell? Du bist in Deutschland geboren, genau. In Bayern, oder wo bist du?
Bayern, in München.
München, Vater Schweizer, Mutter Deutscher. Genau. Und dann warst du aber lange in Berlin. Hast
ich bin, aber wenn du sagst, gewürgt, ist das wirklich. Ich bin auf Berlin, nach meiner Kindergartenausbildung, habe ich 2-3 Jahre in der Schweiz gearbeitet. Und dann bin ich auf Berlin und bin dort hängen geblieben und habe dort wirklich meine Hörner einfach abgestoßen und habe dort Haufen Blödsinn gemacht, was auch damit geendet hat, dass ich mit gebrochenen Knochen und zertrümmertem Gesicht wieder in die Schweiz eingeliefert wurde.
Wegen was? Hast du das Gesicht zertrümmert? Stage-Diving? Du kennst nichts dort, gell? Du musst dich aufheizen eigentlich mit irgendwelchen Substanzen,
nein,
was du das machst.
Nein,
oder ist das das Adrenalin, das dir den Auftritt gibt
und
das Publikum?
Es ist einfach wirklich, ich finde, wenn jemand auf eine Bühne raufgeht, dann soll er einfach die Leute unterhalten. Und gerade in der Punk-Szene, was es damals mal auch war, und man dort das Konzert, mein Gott, einfach die Leute, die Musik machen, reicht doch heute nicht mehr. Da musst du etwas bieten und ich bin ein Bühnentier und früher natürlich noch viel mehr gesehen. Und für mich hat einfach das Punk, das ist für mich etwas Gefährliches gesehen. Das habe ich so aufgesogen. Ich habe konfrontative, gewalttätige Konzerte und Happenings toll gefunden. Weil das passiert ja nicht Gewalttätigkeit aus einem Hass gegenüber, sondern einfach aus einer Körperlichkeit, wo uns ja immer mehr abhanden geht. In dem, und da schließt der Kreis, alle auf die Geräte schauen. Und das war auch der Erfolg von dem Evil Birthday Clown, bin ich überzeugt. Weil das ist zu einer Zeit passiert, wo das ganze iPhone-Zeug richtig gross geworden ist, die Apps entwickelt wurden. Und ich habe etwas angeboten, wo ich gesagt habe, hey, jetzt kannst du wieder mal etwas fühlen. Du wirst Tag und Nacht wirst du von einem verfolgt, der dir wieder einen Tod ins Gesicht schmeißt. Und die Leute haben sich darauf gestürzt, auf das Angebot. Und das ist für mich einfach immer wichtig, da irgendwie einen Kontakt herzustellen und etwas zu erleben mit den Leuten zusammen, wo sie dann rausgehen und sagen, hey, das ist etwas gesehen. Ich weiß nicht, ob es mir gefallen oder nicht, aber ich habe so etwas selten gesehen oder noch nie gesehen. Und das finde ich dann ganz toll. Das versuche ich bei einer Bühnensache zu machen.
Also du bist und bleibst ein Punker.
Ja, das ist jetzt
ein leidenschaftlicher.
Das ist nur ein Etikett, das immer wieder kommt, das ganz einfach zum Zuordnen ist, wie mit anderen Etiketten. Der Punkt ist einfach, dass das, wo Punk gemacht hat, also sprich die Säulen vom Punk, das ist ganz wichtig. Du kannst alles werden, du kannst alles machen. Mach es einfach selber und verlass dich auf niemanden und probier es einfach aus, egal was alle sagen. Und
wie all meine Projekte haben. Wie wichtig war die Musik bei dem Ganzen?
Die Musik ist mir auch sehr wichtig. Musik machen ist mir auch wichtig, immer noch. Und Musik ist mir auch immer noch wichtig.
Ich weiß, wir sehen es ja, wenn wir unsere Show machen bei M4Music, genau. Dann sehe ich ja, ich meine, ich bin ja da der Laie, ich bin der Rezipient, der ein bisschen einfach das hört, was ich gerne höre, fertig. Und das finde ich irgendwo zusammen, völlig eklektisch, zusammengewürfelt.
Hey,
aber du verstehst schon, nein, du verstehst natürlich sehr viel mehr von dem Ganzen.
Also wenn man jetzt über Folk oder so, eben, wo du hier bewandert oder Country oder all die Sachen, oder Hip-Hop, weiss ich nicht so viel. Ich bin wirklich ein analoger, ich merke es immer wieder, ich bin wirklich ein analoger, alter Mensch, jetzt im Gegensatz zu dir, der nur alt ist. Dass ich gehe wirklich noch an den Kiosk und kaufe mir ein Musikheftchen und dann lese ich das voller Freude, 2 Wochen, jede Rezession, jedes Artikel. Echt? Und gehe dann das in die Plattenladen suchen und höre es. Also, ich habe das haptische Wahnsinn gegeben. Das sind wir wieder bei der Show.
Also einerseits hast du auch so etwas Altmodisches, um es jetzt mal so das altmodisch auszudrücken, das Wort altmodisch.
Ja, ja.
Andererseits sagst du, eben, du suchst neue Formen, die zum Teil nicht einordnbar sind, die Genres, und du findest, es muss etwas passieren auf der Bühne, wenn man darauf oben steht und so. Lass das so auf dich zukommen, so neue Sachen, oder hast was planst? Was wäre dein ultimative Kunstwerk, das du jetzt machen?
Oh, das habe ich jetzt eben, wenn wir darüber reden, jetzt in den letzten 5 Minuten, das Buch, das ist auch so ein Ding, ein Buch schreiben, das ist auch etwas, das sich jeder mal vornimmt, und du hast auch schon ein Buch geschrieben, oder?
Ja, ich bin in einem Verlag, bei Kein und Aber bin ich tätig, also ich bin im Verwaltungsrat tätig und da
aber selber
ein Buch geschrieben? Ja, ich habe eins gehabt, das war ein Kolumnenbuch, ich habe eine Zeit lang wirklich sehr viele Kolumnen geschrieben.
Aber Kolumnenbücher zählen nicht. Kolumnen auch viel geschrieben.
Du hast mich jetzt gefragt, ob ich ein Buch geschrieben habe.
Ich
habe
nur eine Antwort drauf geschrieben.
Du musst es jetzt nicht abmachen, nachdem du mich zuerst gefragt hast.
Ist es ein guter Verkauf gewesen?
Es war sehr ein guter Verkauf gewesen. Ja, es ist sehr gut auch. Es hat geheißen Spargel der Vergeltung.
Das ist ein
immer noch einen schönen Titel finde. Ja. Das war eine Kolumne, und die NZZ darüber geschrieben hat. Das war so in dieser Zeit, das war ja vor 15 Jahren wahrscheinlich, wo man langsam sich hat angefangen aufregen, dass die Amerikaner sich überall reinmischen, da mit den Versicherungsgeldern, ja, mit den Banken. Es hat dort alles angefangen. Mhm. Und da hat die NZZ mal in einem Kommentar geschrieben, wir können ja vielleicht sich auch Gegenmaßnahmen überlegen und den kalifornischen Spargel boykottieren. Mhm. Da hat Amerika zittert davor natürlich. Und das habe ich mir lustig darüber gemacht. Und dann ist Spargel der Vergeltung, ist dann der Titel gewesen. Aber erzähl mal nochmal von deinem Buch.
Also, wie gesagt,
ist es über dich? Ist es eine Biografie?
Ja, es ist eine Biografie. Also all das, was wir jetzt besprochen haben, könnte man jetzt in dem Buch knäuen und en Detail.
Ist jetzt aber einfacher gewesen, eine Stunde lang darüber zu reden, dann muss ja niemand mehr das Buch kaufen.
Richtig, das muss man doch nicht. Wobei natürlich die wirklichen Wahrheiten da drin stehen.
Und wann kommt es raus?
Ja, nächsten Monat, im Mai, Mitte Mai.
Mitte Mai kommt es raus. Genau. Und dann machst du wahrscheinlich
Lesige, Buch, wenn ich sage, ja, genau, das ist das Nächste. Also. Und ich würde sagen, das ist mein ultimatives handwerkliches Kunstwerk. Mehr Mühe habe ich mir noch nie und werde ich mir auch nie mehr geben als bei diesem Buch. Es gibt nichts Anstrengendes und Intensives.
Gut, das merken wir uns. Mhm. Danke für das Gespräch,
ja, Dominik sehr gerne.
Jaco Podcast. Mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.